Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Mikrofon Katrin Stövesand, guten Morgen. Die Rente ist sicher. Das ist zwar ein Satz aus der deutschen Sozialpolitik, aber das Thema ist wohl in jedem Land ein sensibles. In Frankreich derzeit sogar sozialer Zündstoff, wie sich an der Rentenreform zeigt. Ich spreche gleich mit unserem Korrespondenten über den Stand der Dinge. Danach geht es um die Lücken in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, die die Briten hinterlassen. Und wir schauen noch einmal auf das schwierige Thema Wohnen in Europa. Heute geht es um Portugal und die Probleme, die die goldenen Visa für Investoren verursacht haben. Letzte Woche wurde sie im Kabinett beschlossen, die französische Rentenreform. Im Februar wird der Entwurf dann in der Nationalversammlung beraten. Aber immer noch besteht Gesprächsbedarf von Seiten der Gewerkschaften. Gestern trafen sich in Paris die Sozialpartner, um über Fragen der Finanzierung zu sprechen. Über die Ergebnisse und den allgemeinen Stand der Dinge möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Jürgen König in Paris sprechen. Herr König, ich habe es schon erwähnt, die Reform ist auf dem Weg. Wenn man sich jetzt aber die Kommentare der letzten Tage ansieht, hat man oft den Eindruck, die Rentenreform sei auf halber Strecke stecken geblieben oder gar gescheitert. Wo steht sie denn tatsächlich?
Also ich höre das auch immer wieder, so Freunde aus Deutschland, die anrufen, sag mal, Macron ist aber jetzt eingeknickt, was? Musste in Sachen Rente ja mächtig zurückziehen und so in diese Richtung. Nein, das stimmt nicht. Die Rentenreform ist trotz etlicher Zugeständnisse der Regierung nicht auf halber Strecke stehen geblieben oder stecken geblieben. Der Kabinettsbeschluss sieht vor, dass es ein einheitliches, auf Punkten basierendes Rentensystem geben wird, dass die meisten der Spezialrentensysteme abgeschafft werden und dass ein ausgeglichener Rentenhaushalt angestrebt wird. Da droht bis 2030 ein Defizit von bis zu 27 Milliarden Euro. Das heißt, die drei Kernziele Macrons stehen alle in der Gesetzesvorlage. Der große Streitpunkt ist die Frage, ab wann es die volle Rente geben soll. So wie jetzt mit 62 oder, wie es die Regierung will, mit 64. Gegen dieses Vorhaben, volle Rente mit 64 erst, da haben sich alle Gewerkschaften dagegen gestellt, auch die an sich reformbereite CFDT. Sie hat den Vorschlag gemacht, eine Kommission einzuberufen, die eben, Sie haben es gesagt, alternative Finanzierungsmodelle für eine Rente mit 62 erarbeiten soll. Gestern ist man zusammengetreten, die Gruppe hat sich konstituiert. Bis Mitte April will oder besser muss man jetzt eine Lösung finden.
Gestern also das erste Treffen. Was schlugen denn Gewerkschaften und Regierung vor? Welche Änderungen kommen da eventuell noch?
Also um das Rentendefizit auszugleichen, werden nach übereinstimmenden Schätzungen pro Jahr 12 Milliarden Euro gebraucht. Die Arbeitgeber schlagen vor, volle Rente mit 64, also die Regierungslinie. Hauptvorschlag der Gewerkschaften ist Zugriff auf die Reserven. Der französische Staat hat Anfang der 2000er Jahre mehrere Fonds angelegt. Etwa 130 Milliarden Euro sind da bisher zusammengekommen. Aber nur einer dieser Fonds im Wert von etwa 30 Milliarden Euro, das ist auch wirklich ein Rentenfonds. Die anderen sind für andere Zwecke gedacht, dürfen auch nicht zweckentfremdet werden. Diese 30 Milliarden, so rechnet die Regierung vor, würden mit dem zu erwartenden Defizit von 27 Milliarden Euro 2030 zu Großteilen aufgebraucht sein. Das sei also keine dauerhaft tragfähige Lösung für die Zukunft. Andere Vorschläge der Gewerkschaften zielen darauf, die Reichen stärker zu besteuern, insbesondere die Vermögenssteuer wieder voll einzuführen. Die Gewerkschaft CGT fordert nach wie vor die komplette Rücknahme der Reform sowie allgemeine Gehaltserhöhungen. Dass diese großen Gewerkschaften, also CGT und CFDT, dass die sich nicht einig sind, das ist bedeutsam. Es könnte der Regierung die Möglichkeit geben zu sagen, naja, wir waren verhandlungsbereit, die Gewerkschaften aber sind nicht mal unter sich eins. Es war deshalb keine Einigung möglich, also werden wir unseren Vorschlag durchsetzen. Und das kann die Regierung, denn wenn diese Kommission, die da gestern Abend zusammengetreten ist, wenn die sich nicht auf eine Alternativlösung verständigen können, dann kann Emmanuel Macron die Rente mit 64 als präsidiale Anordnung verfügen. Und dann hätte das Parlament keine Einspruchsmöglichkeiten.
Immer wieder wurde ja vermutet, die Reform werde das Rentenniveau für alle sinken lassen. Das ist natürlich sozialer Zündstoff. Die Proteste haben das gezeigt, auch wenn sie sich aktuell etwas abgeschwächt haben. Man hat insgesamt den Eindruck gewonnen, dass diese Reform die soziale Spaltung im Land hat deutlicher werden lassen, womöglich vielleicht sogar vergrößert. Wie sehen Sie das?
Also zunächst, das Rentenniveau wird nicht für alle sinken. Geringverdiener, auch Arbeitnehmer mit, sagen wir, unregelmäßigen Berufsverläufen, also die, die mehrfach die Stellen wechseln müssen, die sich von Job zu Job hangeln oder zeitweise arbeitslos waren, sie alle werden durch Macrons Punktesystem deutlich höhere Renten bekommen als derzeit. Das ist eigentlich, also mit diesem Ansatz zu sagen, eine Reform muss bei den Schwächsten der Gesellschaft ansetzen, das ist eigentlich eine klassisch linke Politik, die wir da gerade erleben. Das wird aber in Frankreich erstaunlicherweise nicht wirklich wahrgenommen, auch nur wenig diskutiert. Was die soziale Spaltung angeht, die gibt es in vielerlei Hinsicht. Frankreich ist gesellschaftlich fragmentiert. Jetzt bei der Rentenreform hat man eher den Eindruck einer geballten, massiven Front gegen die Regierung, einfach weil es in Frankreich immer noch die Einsicht nicht gibt, dass aufgrund der sehr viel höheren Lebenserwartung auch das Renteneintrittsalter angehoben werden muss. Dieser Gedanke eint, glaube ich, im Moment viele. Aber es ist auch präsent so ein Gefühl großer Spannungen im Land. Man merkt das, wenn man nur ein paar Mal in Paris mit der Metro fährt, worüber da gesprochen wird. Irgendwie ist es so ein Gefühl, irgendwas liegt in der Luft. Es gab jetzt eine Umfrage des Instituts IFOP. Da wurde gefragt, glauben Sie, dass es in den nächsten Monaten zu einer sozialen Explosion in Frankreich kommen könnte? Und 72% der Befragten antworteten mit Ja.
Ist das so eine allgemeine Anti-Macron-Stimmung oder kommt da vieles zusammen?
Es kommt sehr vieles zusammen. Viele Franzosen, also es gibt auch eine andere Umfrage, da wird immer gefragt, haben Sie noch Vertrauen in den Präsidenten? Und dieser Wert wird immer hier sehr stark wahrgenommen. Im Moment liegt er bei 40%. Das ist ziemlich gut, das ist kontinuierlich. Also Macron hat nach diesen Umfrageergebnissen nicht an Vertrauen eingebüßt. Es ist eher das Gefühl, dass auch viele Franzosen, die Macron eigentlich vertrauen, aber trotzdem sagen, mit dieser Rentenreform werden soziale Errungenschaften abgeschafft, die in Jahrzehnten entstanden sind, die wir alle aufgebaut haben. Und dagegen wendet man sich. Und wie gesagt, diese Einsicht, höhere Lebenserwartung bedeutet irgendwann auch höheres Renteneintrittsalter, die ist einfach, ist nicht verbreitet. Ist auch in Gesprächen, wenn ich mit Franzosen zusammensetze und auch auf unser deutsches Rentenmodell, wonach ich dann auch gefragt werde, verweise. Aber ich kann mich da nicht verständlich machen.
Vielen Dank. Jürgen König war das aus Paris. Heute ist also der Tag. Die Briten verlassen die Europäische Union. Nicht gleich und noch lange nicht ganz, wie wir wissen. Dennoch werden schon jetzt Lücken deutlich, die Großbritannien hinterlassen wird. Nicht zuletzt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Bettina Klein macht deutlich, wo genau.
Mit dem Vereinigten Königreich verliert die Europäische Union eines von zwei ständigen Mitgliedern im Weltsicherheitsrat und eine von zwei Nuklearmächten. Einen Staat, der auch bereit war, eigene Soldaten in Einsätze zu schicken, nach den USA jenes Land mit den höchsten Verteidigungsausgaben in der NATO. Es ist offensichtlich, dass die britische Stimme auch der Europäischen Union in der Welt Gewicht verliehen hat. Wir werden den Verlust spüren, sagt der Politikwissenschaftler Sven Biskop vom Egmont-Institut in Brüssel.
We will feel it because they have an extensive diplomatic network, they have this strategic view, they have this.
Sie haben dieses umfassende diplomatische Netzwerk, diesen strategischen Blick. Sie sind nicht die einzigen, aber die britische Tradition, die deutsche und die französische und all die anderen zusammen haben ein schönes Ganzes ergeben.
For to say somehow a nice whole. And if you take the Brits out, I think that will somehow diminish.
Wenn wir die Briten herausnehmen, wird es unseren Blickwinkel schmälern, so der Experte für internationale Beziehungen. Doch genau das passiert nun. Und deshalb ist es aus seiner Sicht gerade in der Außenpolitik wichtig, das Land eng an die Europäische Union zu binden. Denkbar wäre etwa ein Platz am Tisch der Außenminister ohne Stimmrecht. Welche Formen der Konsultation am Ende gefunden werden, ist offen. Denn bisher signalisiert London, dass die Zusammenarbeit mit Brüssel nur eine Option unter vielen ist. Die Alternative dazu, bilaterale Beziehungen mit den einzelnen Hauptstädten, eine möglicherweise stärkere Anbindung an Washington und die NATO als verbliebene multilaterale Organisation, deren Mitglied das Vereinigte Königreich ja weiterhin ist. Die Idee eines Europäischen Sicherheitsrates, unterstützt vor allem durch Deutschland und Frankreich, um die Briten in der europäischen Außenpolitik an Bord zu halten, ist vor allen Dingen das, eine Idee. Eine, der London durchaus aufgeschlossen gegenübersteht. Dennoch, so heißt es, nach dem Austritt aus der einen Organisation, der EU, sei man nicht besonders scharf darauf, gleich der nächsten beizutreten. Ein Format, das bereits existiert, sind die E3, also die eher informelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien, entstanden im Zuge der Verhandlungen für die Atomvereinbarung mit dem Iran.
Aus meiner Sicht hat sich das E3-Format unserer beider Länder mit Frankreich außerordentlich gut bewährt,
sagte die deutsche Verteidigungsministerin kürzlich in London. Sie gibt dem Format E3 eine Zukunft, gar eine Brückenfunktion.
Da geht es eben nicht um bürokratische Regeln oder die Ausgrenzung von Stakeholdern, sondern um die pragmatische Lösung von Problemen. Deswegen sehe ich persönlich das E3-Format zukünftig als ein wichtiges Scharnier zwischen der Gedankenwelt der Europäischen Union und der NATO.
Auch von britischer Seite wird signalisiert, das E3-Format sei Brexit-proof, also bleibe unangetastet durch den Austritt aus der EU. Das wird zumindest so lange der Fall sein, wie die drei Staaten inhaltlich auf einer Linie sind. Wie lange das etwa beim Iran oder bei Russland so bleibt, muss die Zukunft zeigen. Gerade was den Umgang mit den Großmächten angeht, bedauert Sven Biskop vom Egmont-Institut den Weggang der Briten.
They have centuries of experience.
Sie besitzen Jahrhunderte der Erfahrung darin. Das bedeutet nicht, dass die Briten immer recht haben, aber es verleiht ihrem Denken eine Tiefe, die nicht jeder bei jedem Thema
hat.
Für ein Global Britain, also den Anspruch einer weltweiten Gestaltungsmacht eines unabhängigen Großbritanniens, sieht er jedoch nur wenig Betätigungsfeld. Das würden auch die Briten schnell einsehen.
So I think the UK will realize very soon that there is actually very little scope for global Britain.
Eine Kalkulation in Brüssel dazu geht so. Gerade die Sanktionen nach dem Giftanschlag von Salisbury und die Solidarität durch die EU hätten gezeigt, dass auch die Briten sich im Ernstfall die Unterstützung durch ihre Partner wünschen. Am Ende werde es auch in ihrem eigenen Interesse sein, in der Welt nicht allein dazustehen.
Bettina Klein über den drohenden Expertenverlust durch den Brexit. Die goldenen Visa, die Investoren in einige EU-Staaten locken sollen. Wir haben bereits öfter darüber berichtet, welche Probleme der Geldsegen vielerorts verursacht und auch darüber, dass diese Programme deshalb bereits zurückgefahren werden. Portugal vergibt solche Visa und in der Hauptstadt Lissabon etwa gibt es jetzt ein Gegenprogramm, um traditionelle Läden zu schützen. Sie müssen nach einem Verkauf der Immobilie nicht mehr weichen, sondern sind sozusagen denkmalgeschützt. Und auch sonst versucht Portugal, die Auswüchse des gut gemeinten Visa-Investitionsprogramms einzudämmen. Denn wenn ausländische Investoren Häuser und Wohnungen kaufen und daraus Hotels, Ferienwohnungen oder Büros machen, fehlt der Wohnraum für die Einheimischen. Thilo Wagner berichtet.
This is two houses actually. So come along, I'll show you.
Jamuna Burry führt durch ihr stilvoll renoviertes altes Bauernhaus in dem Küstenstädtchen Parede, rund 15 Kilometer westlich von Lissabon. Dunkle Holzdecken, Terrakottaboden, an den Küchenwänden blaue Azulejo-Fliesen. Die Kanadierin ist mit ihrem Mann vor ein paar Monaten nach Portugal gezogen.
Wir sind jetzt pensioniert, aber wir sind voller Leben. Wir wollen neue Dinge ausprobieren. Wir wollen eine neue Sprache und eine neue Kultur kennenlernen. Das macht einfach Spaß. Wir sind vorher durch Europa gereist und haben auch ein paar Monate in Spanien gelebt, um zu schauen, ob es uns dort gefällt. Aber als wir nach Portugal kamen, haben wir uns sofort in das Land verliebt. Die Stimmung ist hier anders. Die Leute sind freundlich und offen und wir passen hier irgendwie besser rein.
Burry und ihr Mann können in Portugal leben, weil sie ein goldenes Visum haben. Das heißt, sie haben eine Immobilie im Wert von über 500.000 Euro gekauft und dafür eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Zusätzlich können sie sich im gesamten Schengen-Raum bewegen. Im Oktober 2012, auf dem Höhepunkt der Staatsschuldenkrise, führte die damalige konservative Regierung das Visa-Programm ein, um die ausländischen Investitionen in Portugal anzukurbeln. Das Geld wurde insbesondere in Wohnungen und Häuser im Großraum Lissabon investiert, die dann über Online-Plattformen als Ferienwohnungen auf den Markt kamen. Das hat mit dazu beigetragen, dass laut portugiesischem Statistikamt die Immobilienpreise im Zentrum der portugiesischen Hauptstadt zwischen 2016 und 2019 um 60% angestiegen sind. Viele Lissabonner können sich ein Leben in ihrer eigenen Stadt nicht mehr leisten.
But, you know, personally,
Jamuna Bury lebt erst seit Juni im Land, aber die teilweise sehr hitzig geführte Diskussion um die goldenen Visa in Portugal hat sie dennoch mitbekommen.
Ich kann die Portugiesen, die sich beschweren, natürlich verstehen. Sie hatten hier ihr eigenes Leben und plötzlich kommen Leute von außerhalb mit viel mehr Geld und alles verändert sich, weil sich die Portugiesen die Häuser nicht mehr leisten können. Aber ich verstehe auch, warum Portugal seine Türen öffnet und die Leute hereinlässt. Denn die bringen ihr Geld mit und geben es hier aus. Und davon profitiert dann das ganze Land.
Portugal ist für die Kanadierin bereits zu einer neuen Heimat geworden. Und deshalb, sagt sie, würden sie und ihr Mann alles tun, um die Mindestanforderungen des Visaprogramms zu erfüllen. Das heißt, sie dürfen ihr Haus nicht verkaufen und nicht straffällig werden.
You know, we'll behave and
Viele Träger eines goldenen Visums kommen jedoch nicht wie die Burys nach Portugal, um ihren Lebensabend zu verbringen. Sie halten sich hier höchstens ein paar Tage im Jahr auf. Ihre Identität bleibt gänzlich unbekannt. Und ihre Geschäfte lassen sie von großen Anwaltskanzleien regeln, die sich in der Hauptstadt rund um die noble Wohn- und Geschäftsgegend Rua Castillo angesiedelt haben. Hier liegt auch die Kanzlei, in der die Rechtsanwältin Paula Viana arbeitet. Die Brasilianerin hat sich in portugiesischem und brasilianischem Immobilienrecht spezialisiert. Denn es kommen vor allem chinesische und brasilianische Investoren nach Lissabon wegen der lukrativen Investition inklusive Zugang zum EU-Binnenmarkt und Aussicht auf einen attraktiven Pass.
Portugal ist in der EU und dadurch ist der Zugang zu anderen Ländern wesentlich einfacher. Deshalb wollen fast alle Visumsträger Portugiesen werden. In Portugal müssen die Visumsträger im ersten Jahr nur 7 Tage und in den beiden darauffolgenden 2 Jahresperioden jeweils nur 14 Tage in Portugal verbringen. Das ist gerade für die interessant, die nur Geld investieren wollen und sich dann trotzdem auf einen EU-Pass bewerben dürfen.
Die kleineren Linksparteien in Portugal lehnen das Investitionsprogramm prinzipiell ab. Sie fordern ein Ende der goldenen Visa und verweisen nicht nur auf die sozialen Konsequenzen für den immer teurer werdenden Wohnraum in Lissabon, sondern halten das Programm auch für eine direkte Einladung für Korruption und Geldwäsche im Immobilienmarkt. Die regierenden Sozialisten haben jetzt zumindest angekündigt, dass die goldenen Visa nun stärker an Investoren vergeben werden sollen, die in weniger attraktiven Gegenden im Landesinneren Immobilien kaufen. Paula Viana begrüßt diese Idee. Vor allem ihre brasilianischen Klienten würden sich auch für eine Immobilieninvestition an den Rändern Lissabons oder im Landesinneren interessieren, sagt Viana. Schließlich würden viele brasilianische Investoren auch nach Portugal kommen, weil das Land sozial wesentlich ausgeglichener als Brasilien sei und seine Großstädte fast frei von Gewaltkriminalität. So erklärt sich die Rechtsanwältin, warum die Zahl der brasilianischen Visumsträger entgegen dem allgemeinen Trend weiter gestiegen ist. Insgesamt ist nämlich die Anzahl der vergebenen goldenen Visa auf den niedrigsten Stand der vergangenen 4 Jahre zurückgegangen. Und dafür gibt es einen Grund. Die Stadt Lissabon hat auf heftige Proteste der Zivilbevölkerung reagiert und vergibt seit Oktober 2019 in weiten Bereichen der Innenstadt keine Lizenzen für Ferienwohnungen mehr.
Viele unserer Klienten haben vor 2 Jahren angefangen, Wohnungen im alten Stadtzentrum aufwendig zu sanieren. Jetzt sind die Apartments fertig. Sie wollten Ferienwohnungen daraus machen, aber sie kriegen dafür jetzt keine Genehmigung mehr. Dieses Risiko gehört nun mal zum Geschäft.
Thilo Wagner über die Bemühungen Portugals, die Interessen von ausländischen Investoren und Einheimischen unter einen Hut zu bekommen. Und die ganze Reportagereihe zum Thema Wohnen hören Sie morgen in den Gesichtern Europas um 11.05 Uhr. Und damit endet Europa heute. Mein Name ist Katrin Stövesand. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen guten Start in den Tag.